Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Wir sind zurück mit der Flugshow und ihr habt es euch lange gewünscht. Heute wird dieser Wunsch Wirklichkeit. Natürlich habt ihr in der Folgenbeschreibung schon gesehen, mit wem wir geredet haben und wer heute der Gast in der Flugshow ist. Und über was wir mit Philipp Raimund gesprochen haben, das erklärt euch jetzt der liebe Luis Holuch von unter anderem skispringen.com. Ich bin Tobias Ruf von chiemgau24.de. Und Luis, ja, es war ein launiges Gespräch. Wir hatten das schon ja so erwartet, weil wer Philipp natürlich ein bisschen kennt und ihn auch verfolgt und gesehen hat, der Mann weiß sich zu artikulieren und we call it a Selbstläufer im Sportjournalismus. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich super gewesen, absolut hörenswert. Mit welchen Themen kommen wir denn daher?
Ja, absolut. Also zumindest mal die erste Erkenntnis war auf jeden Fall, was er reingeworfen hat. Ich gebe gerne Interviews und das ist für uns natürlich sehr schön, wenn man nicht großartig baggern oder arbeiten muss. Das hat sehr viel Spaß gemacht, können wir an der Stelle sagen. Ja, mit Philipp haben wir im Grunde genommen über den ja jetzt zurückliegenden Sommer gesprochen, wie so aus seiner Sicht die Vorbereitung verlief, auch die Wettkämpfe, die er ja bestritten hat. Das ein oder andere Wehwehchen gab es ja auch bei ihm. Dann aber natürlich auch vorausgeblickt. Wie schaut es denn jetzt aus? Welche Chancen rechnet er sich aus, im Weltcup-Team mit dabei zu sein? Und vor allem, was möchte er im Winter erreichen? Aber natürlich haben wir auch auf seine erfolgreiche letzte Saison zurückgeblickt. Vor allem mit der Vierschanzentournee, die ja sehr erfolgreich war für ihn. Auch wie er die nordische Ski-WM in Planica verbracht hat, was ja sein erstes wirkliches Großereignis war. Und hinten raus, ja, lernt ihn auch noch so ein bisschen persönlich kennen. Und wie gesagt, er war da sehr, sehr offen und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen.
Absolut, kann ich nur bestätigen und ich hoffe natürlich, dass es euch dann gleich auch gefällt. Bevor wir reingehen ins Interview mit Philipp, ja, wir haben gerade so ein bisschen überlegt, die wirklich großen News gibt es nicht. Wir sind 25.10., wirklich einen Monat vor dem Saisonstart und ja, neue Kleider braucht das Land und die gab es bei der Einkleidung des Deutschen Skiverbandes in München. Ich war vor Ort und ja, die kommen schon im neuen Gewand daher. Auch darüber haben wir mit Philipp gesprochen. So traditioneller Stil eher. Wie gefällt dir das neue Outfit? Beschreib es denn doch auch mal für alle Hörer da draußen.
Ich muss ja erstmal sagen, du hast uns als allererstes ja geschockt mit den Fotos von den Alpinen, die mit diesem Giftgrün aufgewartet sind. Da dachte ich schon so, oh, jetzt sind wir aber wieder sehr mutig geworden. Aber der Deutsche Skiverband ist bei den Nordischen so ein bisschen back to the roots gegangen. Vor allem diese goldgelbenen Jacken fand ich damals schon gut. Ich glaube, das war jetzt so rund 10 Jahre her, wo sie die schon mal hatten. Finde ich, passt sehr, sehr gut. Ist auch ein schöner Farbtupfer, weil Gelb jetzt nicht so die präsente Farbe ist. Und von dem her gefallen mir die Outfits schon mal deutlich besser als das, was wir jetzt die letzten Jahre hatten mit diesem Zitronengelb und Violett oder was das war.
Ja, bis heute. Gut, können wir mal bei der CDU nachfragen, welche Farbschöpfung das ist. Ja, die sind ja da immer sehr, sehr kreativ. Aber so weit gehen wir jetzt nicht. Ich muss auch sagen, habe es natürlich dann auch live und in Natura gesehen. Gut, gefällt mir auch gut. Und Philipp, das kann ich schon mal spoilern, ist da auch angetan und er ist ja einer derjenigen, die es dann am Ende tatsächlich auch tragen muss. Ja, die neuen Anzüge, die haben wir natürlich nicht zu Gesicht bekommen. Das hat auch einen Hintergrund, der, glaube ich, für euch da draußen auch mal ganz spannend zu hören ist. Also die Anzüge werden in der Manufaktur in Sonthofen hergestellt und das ist ja Betriebsgeheimnis, weil es in der Vergangenheit tatsächlich vorgekommen ist, dass dort dann Fotografen da waren von anderen Nationen, die Anzüge ganz genau unter die Lupe genommen haben und sich die sehr genau angeschaut und entsprechend auch dokumentiert haben. Und ihr wisst es, ja, Anzüge im Skispringen, das ist ein Riesenthema. sprechen wir auch mit Philipp gleich ausführlich drüber. Und da will man sich nicht in die Karten schauen lassen. Also das fand ich einen ja ganz, ganz spannenden Moment, weil die Anzüge im Biathlon zum Beispiel oder der Langläufer, der nordischen Kombinierer dann natürlich nur auf der Strecke, die waren zum Beispiel für uns zu sehen. Und ja, im Skispringen ist man da aber sehr, sehr defensiv. Wenn man die Gründe kennt, ja, kann man es nachvollziehen. Die Österreicher haben sich aber präsentiert im Anzug. Wie passt das jetzt zusammen, Luis?
Ja, das ist dann die Frage, was genau für Anzüge sie dann da getragen haben. Also ich habe vor allem Bilder von Daniel Schufenig und Sarah Marita Kramer gesehen, die übrigens am 25.10. Geburtstag hat. Happy Birthday.
Alles Gute.
Also ich nehme mal an, das werden jetzt einfach Vorführmodelle gewesen sein. Also nicht das, was sie jetzt auch im Winter tatsächlich tragen werden. Einfach nur, damit man sich's vorstellen kann, damit man die Sponsoren natürlich auch präsentieren kann, die auf den Anzügen drauf sind. Aber das finale Produkt, denke ich, werden wir da noch nicht gesehen haben.
Das denke ich doch auch. So, jetzt geht es, wie gesagt, gleich rein in das Interview mit Philipp Raimund. Und wir machen es heute mal ein bisschen anders, weil, wie gesagt, es gibt nicht mehr Großartiges zu erzählen. Deswegen gibt es jetzt schon der Dank an alle fürs Zuhören. Aber bleibt natürlich dran. Ja, also wir sind hier lange noch nicht am Ende. Und genau, ihr findet uns auf bekannten Social-Media-Kanälen überall, wo es Podcasts gibt. Ihr kennt das Spiel. Und ja, wir sind jetzt in der heißen Phase. Heißt, es gibt jetzt regelmäßig Flugshow-Content. Und wir melden uns zeitnah bei euch wieder. Fliegt's, soweit es geht. Und jetzt hört's, solange die Folge geht, weil es lohnt sich. Viel Spaß mit Philipp Raimund. Aus der zweiten Reihe ins Rampenlicht. Was macht das mit einem? Wie agiert man als Sunnyboy in einer Mannschaft, ja, die schon mit sich zu kämpfen hat? Und was hat es eigentlich mit diesem Twitch auf sich? All das und vieles mehr gibt es jetzt von dem Mann, den ihr da draußen lange gefordert habt. Eure Gebete wurden erhört. Damit hallo und herzlich willkommen an Philipp Raimund. Hi Philipp.
Hi, servus. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Wir freuen uns umso mehr. Philipp, 22. Oktober 2023. Du kommst frisch zurück vom Lehrgang in Garmisch-Partenkirchen. Wir haben uns vor ein paar Tagen bei der Einkleidung in München gesehen, bei der Wintereinkleidung. Und da war bei euch Skispringern schon die Vorfreude da. Ah, es geht auf die Eisspur. Wie war der Lehrgang? Nimm uns mal mit.
Er war sehr wild, sagen wir es mal so. Also okay. Es ist leider nicht alles so gelaufen, wie wir uns das erhofft haben, sage ich jetzt mal. Weil es hat letztendlich damit begonnen, dass wir die Spur, es war natürlich ziemlich warm noch aktuell, klar. Wir haben jetzt einen richtig schönen Föhn letztendlich reinbekommen, dass letztendlich wirklich 15 bis 20 Grad letztendlich tagsüber waren. Und dann ist leider die Spur ein bisschen weggetaut. Das heißt, sie war dann eh schon beim ersten Training leider nicht mehr ganz so auf Vordermann, sage ich jetzt mal, aber es hat auf jeden Fall super funktioniert auch zum Springen, also die Sprünge waren soweit gut. Ich glaube auch generell, das Team kann sich an sich nicht beschweren, aber dann, ne, sagen wir mal so, die äußeren Faktoren sind im Skispringen meistens relativ groß und angefangen mit der Spur, die dann halt dann leider ja, vom Wetter bedingt immer noch mehr weggeschmolzen ist, mussten wir dann die letztendlich nochmal neu machen mit letztendlich Schnee, den wir dann draufgeklatscht haben und dann eben die Spuren neu gemacht haben. Das mussten wir dann halt am Freitag die Einheit nach hinten verlegen. Das war dann aber an sich kein Problem. Ist ziemlich spät geworden mit letzten Sprung, kurz vor 23 Uhr. Also das war schon ziemlich spät, ja. Aber ja, keine 10 Stunden später ging es dann halt wieder auf die Schanze am nächsten Morgen und dann war alles super. Also wir haben letztendlich von 4 geplanten Einheiten 3 Einheiten geschafft. Und die Eisspur, du hast es ja so angesprochen, ist für die Skispringer einfach nur ein bisschen was Schöneres, weil ich sag mal so, auf der einen Seite ist es leiser, aber ich glaube, das ist eher der zweitrangig, sage ich jetzt mal. Aber an erster Stelle steht einfach, dass die Spur insgesamt so bald so, sage ich mal, die Bedingungen passen, dass es jetzt nicht irgendwie ne, nass ist oder irgendwie die Spur irgendwie langsam ist. Dann ist das Fahrgefühl anders und man fährt einfach ein bisschen angenehmer, würde ich jetzt selber behaupten. Und deswegen, ich bin eh einer, der gerne auf der Eisspur springt und das hat mir ziemlich gut getaugt und deswegen waren meine Sprünge dann noch ein bisschen besser als beim Lehrgang davor, beziehungsweise in Klingenthal.
Wie viele Sprünge kommen da zusammen bei so einem Lehrgang?
Letztendlich macht man ungefähr 6 Sprünge pro Einheit. Also sag ich jetzt mal, wenn du jetzt 4 Einheiten gehabt hättest, wären es jetzt letztendlich am Ende 24 Sprünge gewesen. Aber dadurch, dass jetzt die eine Einheit so spät war, haben wir dann halt nach 4 Sprüngen Ende gemacht, beziehungsweise ich habe nach 4 Sprüngen Ende gemacht. Das war dann schon um 22:30 Uhr und die anderen haben dann noch einen gemacht auf kurz vor 11. Also da war dann letztendlich der Zeitfaktor einfach ein bisschen das Problem. Aber ich sag mal, im Durchschnitt macht man 5 bis 6 Sprünge, ab und zu auch mal 7. Beispielsweise Lillehammer ist jetzt eine Schanze, da kann man sehr viele Sprünge machen in kurzer Zeit, weil einfach der Weg zum Lift und der Weg vom Lift zum Gate zum Starten ist sehr, sehr kurz und dann geht es ziemlich schnell. Also es ist von Schanze zu Schanze unterschiedlich, aber im Durchschnitt 6 pro Einheit und 4 bis 5 Einheiten pro Lehrgang.
Wie kann ich es mir vorstellen? Du machst einen Sprung und gehst dann direkt wieder hoch und der nächste Sprung, oder ist schon direkt nach jedem Sprung, gibt es eine kurze Analyse? Wie läuft es denn genau ab?
Also im Grunde genommen ist das Funk meistens oben beziehungsweise unten, je nachdem. Das heißt, du hast entweder die Analyse direkt 5 Minuten nach dem Sprung oder halt dann eben erst 10 Minuten danach, wenn du mit dem Lift erst oben bist. Aber im Grunde genommen ist dann direkt halt die verbale Kommunikation, dass du halt direkt erstmal sagst, okay, so und so war der Sprung, das habe ich gefühlt, das hat der Trainer gesehen, man vergleicht es, man nimmt einen Plan an, okay, die und die Sache stelle ich jetzt für den nächsten Sprung um. Aber letztendlich, dass man zum Beispiel zwischendurch mal Videos schaut und sowas, kommt auch vor, ist jetzt aber nicht so häufig. Das ist meistens, wenn man mal nach 3 Sprüngen richtig auf dem Schlauch steht und man sagt immer, ja, echt, so aggressiv bin ich gar nicht. Und der Trainer sagt, hey, jetzt komme ich mal hoch und zeig dir das mal. Dann guckst du es dir an, denkst du so, okay, also vom Stolpern ist nicht mehr viel weg. Dann weißt du, okay, passt, vielleicht hat mein Gefühl mich ein bisschen getrübt. Und dafür ist es dann auch ab und zu gut.
Okay, super. Danke für diese Einblicke. Und ja, wenn wir schon dabei sind, ich hatte es angesprochen, wir haben uns auf der Einkleidung gesehen. Wie gefällt dir denn das neue Outfit, das wir betrachten durften?
Wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also ich bin froh, dass wir wieder auf die deutschen Farben zurückkommen. Also wir haben ja letztendlich Rot dabei, zwar jetzt nur auf der Weste. Wir haben ein bisschen Dunkelblau, aber vor allem Schwarz und auch dieses, ich sage es mal, Senfgelb trifft es, glaube ich, relativ
Ja,
gut.
jo, trifft's.
Gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Es ist wie jedes Mal nach 2 Jahren, dass man sich immer erst ein bisschen an die Einkleidung gewöhnen muss, weil es einfach neue Farben sind. Man ist es gewohnt jetzt von den letzten 2 Jahren, dass es halt immer dieses Blau war, beziehungsweise dieses Blau, Dunkelblau, Hellblau, Dunkelblau mit ein bisschen dunkleren Aspekten, helleren Aspekten. Aber es ist, mir gefällt es persönlich sehr gut, muss ich sagen.
Schließe ich mich an. Ich war am Dienstag schon da in München und da wurden die
Okay.
Alpinen eingekleidet. Und da haben sie dieses Grashüpfergrün präsentiert. Da habe ich schon gedacht, hui, jetzt könnte es
Habe ich
spannend
auch
werden.
gesehen.
Hast du auch
Habe ich
gesehen,
auch
gell?
gesehen. Wäre persönlich für mich nichts, aber ich sag mal so, wir sind natürlich trotzdem letztendlich froh, überhaupt die Einkleidung zu bekommen. Also von dem her ist es dann letztendlich relativ egal. Mal klar, der eine fühlt sich jetzt in Schwarz wohler als in Pink, aber es sind halt einfach Präferenzen.
Genau. Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen mitnehmen. Ich bin im Endeffekt auch jedes Jahr bei der Einkleidung, aber du hast es ja gesehen, wir Journalisten haben so unser eigenes Biotop, wo wir uns dann aufhalten. Und was genau dann hinter den Kulissen passiert, das kriegen wir so im Endeffekt nicht mit. Wirst du schon vorher, reichst du schon vorher ein? Das ist meine, sind meine Größe oder ist meine Größe, sind meine Größen. Wie lang geht eine Anprobe? Vielleicht kannst du uns mal in diesem ganzen Prozess vielleicht auch mal mitnehmen.
Also im Grunde genommen, es beginnt tatsächlich bei der Anfahrt, weil die meisten haben eigentlich schon die ganzen Daten von davor, von den Einkleidungen davor letztendlich schon gespeichert, sage ich jetzt mal, von letztem Jahr. Meistens ist bloß das Problem, dass die Regenjacke ein bisschen zu groß ist, aber es kommt dann darauf an, wie früh man da ist oder wie spät man da ist, ob man die noch umtauschen kann oder nicht. Ich habe das Glück leider nicht gehabt. Aber im Grunde genommen, man kommt an, man meldet sich an, bekommt so einen Laufzettel in die Hand gedrückt, wo letztendlich alles draufsteht, was man für den Tag geplant hat. Da steht zum Beispiel für die A-Mannschaft ein bisschen mehr drauf als dann für die B-Mannschaft, weil wir natürlich auch noch Sponsorentermine und sowas unter anderem haben oder eben Pressetermine, wie jetzt bei dir eben auch. Und dann letztendlich fängt man eben an, sein ganzes Zeug sich anzuschauen, einzusammeln, anzuprobieren. Dann hat man letztendlich am Ende noch einen Fototermin, wo man hingeht, um halt eben Bilder zu machen. Man geht zum Beispiel zu Uwex oder sowas und spricht mit denen, ja, du, die und die, das und das Brillenglas hat mir jetzt nicht so gefallen, hast du irgendwas Helleres? Und dann kannst du letztendlich da noch ein bisschen Feinabstimmungen machen. Und letztendlich sind einfach die ganzen Ausrüster, die halt eben den DSV unterstützen und uns unterstützen, sind alle, meistens alle vor Ort. Und dann kann man halt eben auch mit denen mal ein bisschen sprechen, ein bisschen Connections machen, was eh super ist, meiner Meinung nach, weil je mehr Leute man kennt, desto besser ist man aufgestellt, ne? Und ja, dann gibt es noch Mittagessen und wir sind jetzt dann dieses Jahr direkt von dort aus dann weitergefahren auf den Lehrgang.
Genau, super. Okay, danke, diese Einblicke. Ich bin aber noch nicht fertig mit mit meiner Einblickssehnsucht. Thema Bodyscan. So, vollautomatisiert soll im Endeffekt jetzt auch dafür sorgen, dass diese ganze Anzugsthematik, wir sind jetzt im 4. Jahr mit der Flugshow on air und natürlich, es verging fast kein Wochenende, an dem wir nicht drüber gesprochen haben. Grundsätzlich Frage vorneweg. Glaubst du oder begrüßt du es, dass man sagt, so, wir bringen jetzt hier ein neues Messverfahren auf den Weg, um den Sport im Endeffekt gerechter und auch, was ja super wichtig ist, transparenter und verständlicher zu machen? Wie ist denn deine prinzipielle Meinung?
Also ich würde sagen, es ist immer gut, Sport fairer zu machen. Letztendlich, weil es halt einfach nur um die sportliche Leistung geht. Nicht darum, wer hat den jetzt bei uns als Beispiel den größten Anzug oder wer springt einen zu langen Ski für das, was er eigentlich springen darf oder sowas. Demnach finde ich es an sich eigentlich gut. Es ist jetzt dieses Jahr relativ aufwendig gewesen mit diesem Bodyscanner, weil es halt eben nicht so viele gibt. Es ist halt ziemlich aufwendig, überhaupt erstmal diesen Bodyscan. Oder halt an die Stelle zu kommen, wo der Bodyscanner ist. Ich habe das Glück gehabt, ich konnte es bei den European Games direkt machen
Ah,
und
okay.
haben es dann im Nachhinein dann, also ich durfte es dort testen und dann haben wir es auch letztes Jahr schon im Planetzer testen dürfen, da war ich aber nicht vor Ort. Und im Grunde genommen, man kann sich das vorstellen, es wird einfach ein 3D-Bild von einem gemacht und man wird einmal 360 Grad drumherum gescannt und dann wird halt letztendlich alles ausgemessen per Computer. Also es ist im Grunde genommen ziemlich simpel. Bloß, ich sag mal, für zum Beispiel jetzt kleinere Nationen oder beispielsweise eben Leute, die eben aus dem noch im COC springen oder sowas oder Teams, die halt nicht so viel Geld haben, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Vor allem zum Beispiel eben diesen Scanner sich selber zu holen, ist halt wahnsinnig teuer, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen testen könnte, weil man will natürlich nicht einfach nur sich reinstellen und sagen, ja, es wird einfach nur gescannt. Man will natürlich trotzdem gucken, okay, wie stehe ich am besten drinne, dass ich jetzt halt nicht irgendwie komplett schief drinne stehe beispielsweise, einfach dass man ein Gefühl dafür bekommt, weil man dreht sich auf so einer Platte wie so eine Ballerina, kann man sich so vorstellen.
Okay.
Und ja, also an sich finde ich das, die Idee und den Hintergedanken finde ich an sich gut.
Wo haben es die anderen denn gemacht? Du hast gesagt, du hattest das Glück bei den European Games, das Ganze schon umzusetzen, aber es waren ja von der A-Mannschaft da jetzt nur ganz, ganz wenige mit dabei. Wo haben die es gemacht? Weißt du das?
Ja, also habe ich vergessen zu sagen, also ich habe in European Games testen dürfen und wir haben dann die
Ach
richtige
so.
Messung in Planica gemacht mit, ich glaube, da waren super viele letztendlich vor Ort. Das
Okay.
waren, glaube ich, 4 A-Mannschaften von den, ich glaube, Österreich, Slowenien, wir, Schweiz war, glaube ich, auch vor Ort. Also wir haben dann eigentlich alle in Planica gemacht und ich glaube, dass die meisten es auch in Planica gemacht haben. Bloß ist halt eben. Das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, wenn halt dann wirklich alle an einem Ort sind und dann zum Beispiel dann natürlich auch noch die Damen machen, die Kombinierer, Damenkombination. Dann sind sehr viele Leute vor Ort, wenn dann natürlich dann auch noch die ganzen B-Mannschaften, C-Mannschaften, DC-Mannschaften das letztendlich auch machen müssen, sind das wirklich viele Leute. Ich sag mal so, da ist es im Vorteil, wenn man in der A-Mannschaft ist und ich sag mal das Maß, man Leute hat, die sich darum bemühen, dass man vielleicht früher dran ist, aber ich war früher auch an der Stelle, wo man warten musste, deswegen ich kann das nachvollziehen, wie blöd es für die anderen ist, aber jetzt bin ich mal auf der Seite, wo es sich gut anfühlt, dass man früher dran ist.
Super, okay. Alles klar. Jetzt habe ich das am Rande. Du hast bestimmt gesehen, es ist ein bisschen hektisch zugegangen bei der Einkleidung. Da ist natürlich immer wahnsinnig viel los, auch für uns Journalisten. Habe ich es richtig verstanden, dass ihr jetzt diese eine Messung gemacht habt, aber im Laufe der Saison noch weitere Messungen kommen?
Ja, also das wurde letztendlich in Planica, Planica. Das wurde letztendlich in Klingenthal beschlossen, dass wir letztendlich nochmal eine Messung machen sollen. Die Gründe deswegen sind mir persönlich unbekannt, aber wir sind da auf jeden Fall in Kontakt und probieren herauszufinden, wieso und was überhaupt letztendlich bei dieser Messung, wenn was rauskommt, was dann passiert, ob es zur Überprüfung ist oder letztendlich wirklich um neue Maße zu machen. Aber es soll eine neue Messung kommen und zwar letztendlich stichprobenmäßig soll durchgetestet werden, ob letztendlich dieses diese Messung, die wir gemacht haben, auch fair zugegangen ist. Außer sie wollen halt einfach nur mit Daten sammeln, wie präzise diese Messung letztendlich ist. Aber es soll in den ersten Wettkämpfen stichprobenmäßig, sollen Leute rausgezogen werden, diese dann überprüft werden. Und dann ist halt die Frage, okay, wenn es der Schritt letztendlich uns neu gegeben wird und ich würde vielleicht beispielsweise jetzt um 1 Zentimeter hochgehen, habe ich dann gar keine Chance, am ganzen Wettkampf am Wochenende zu springen? Oder wie sieht es dann in der Woche drauf aus? Oder zum Beispiel, wenn die jetzt in der Tournee rausgezogen werden, du hast ja keine Chance, dann mehr zum Beispiel einen Anzug für die Tournee noch anzupassen beispielsweise. Ja. Dann hast du vielleicht einen Nachteil. Ich habe ein bisschen die Angst, dass es vielleicht zu einer Wettkampfsverzerrung führen kann. Aber ich halte mich mit meiner Meinung an sich noch zurück, weil es sind alles nur Befürchtungen, die ich letztendlich habe. Weil wir wissen ja noch nicht wirklich, was genau und wie genau es passiert. Und deswegen halte ich mich vorerst mal so weit zurück, dass ich jetzt irgendwie nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeige und irgendwie sage, das ist blöd oder sonst irgendwie was, weil ich den Hintergrund noch nicht direkt verstehen kann und an sich noch zu wenig Infos habe, um meine Meinung zu bilden.
Jetzt, du hast gesagt, es steht schon fest, dass auf jeden Fall nochmal der Scan stattfindet. Jetzt noch vor der Saison oder während der Saison?
Das soll in den ersten 4, 5 Wettkämpfen während der Saison passieren.
Alles klar, okay, cool. Danke dafür. So, European Games hatten wir schon angeschnitten. Damit gebe ich ab an meinen geschätzten Kollegen Luis, denn er will da jetzt von dir ein bisschen mehr erfahren.
Gerne. Ja, es war ja ein bisschen ungewöhnlich diese Saison. Ihr seid das allererste Mal ja Anfang, beziehungsweise Ende Juni, Anfang Juli schon in die Wettkampfsaison gestartet, wobei ja irgendwo auch wieder nicht, weil ihr seid da noch nach altem Reglement gesprungen, aber lief ja nicht so schlecht für dich, diese Premiere in Polen. War das dann für dich nochmal ein Stopper in der Vorbereitung oder nimmt man diese Wettkämpfe einfach mit und freut sich, dass man da dabei ist und so gut abschneidet wie du?
Also, dass man natürlich so gut abschneidet, sag ich mal, ist ein kleiner Bonus nebenher, ne? Aber im Grunde genommen sagen wir immer, dass es der Wettkampf die beste Form des Trainings ist, weil man letztendlich sich noch mehr fokussieren muss, wirklich eben halt auch noch mit Reglement springen, man hat eine Schrittmessung, man hat letztendlich generell auch Kontrollen etc. Deswegen ist es natürlich die höchste Form des Trainings, weil man einfach einen anderen Fokus hat und einfach man ganz anders bei der Sache ist, weil es halt wirklich auch offiziell dann um was geht. Dann lief natürlich die European Games für mich überraschend gut. Ich wusste, es geht nach Zakopane. Ich habe schon gedacht, boah, cool, Zakopane, ein paar meiner Lieblingsschanzen. Auf der Kleinen war ich noch nicht. Habe mich eh gefreut, dass es ein Kleinschanzenwettkampf ist, weil ich ja bei der WM auf der Kleinschanze nicht mitmachen durfte. Und dann wollte ich mich letztendlich auf der Kleinschanze mal gegen den Rest messen. Da ich jetzt ja auch ein Kleinschanzenspringer meiner Meinung nach war, habe ich gedacht, okay, Kleinschanze könnte wahrscheinlich am besten laufen. Dann lief das Training eh schon mega gut. Und dann ist es natürlich im Wettkampf noch besser gewesen, mit einem halben Punkt am Platz 3 vorbei. Und dass es dann im Wettkampf auf der großen Schanze besser läuft, hätte ich persönlich nicht gedacht, aber es war natürlich ziemlich cool.
Das kann man doch auf jeden Fall so stehen lassen. Und dann ging es ja mit dem neuen Reglement in den Sommer Grand Prix. Und auch da sahen deine Sprünge anfangs sehr, sehr gut aus. Nur so einen kleinen Rückschlag hattest du ja dann gehabt in Courchevel mit deinem Sturz, wo du auch wieder gute Chancen gehabt hättest, aufs Podest zu springen. Du hast uns im Vorgespräch auch gesagt, da die Hüfte hat so ein bisschen gezickt. Ist das in der Zwischenzeit wieder ausgestanden? Erstmal die Frage.
Teils. Also ich merke es immer noch ein bisschen. Ich kann auch sagen, was es letztendlich ist. Die MRT-Ergebnisse und die Röntgenergebnisse haben rausgegeben, dass es letztendlich ein Riss im Labrum ist, also letztendlich ein kleiner Einriss in der Gelenklippe von der Hüfte. Heißt, jedes Mal, wenn ich mein Knie nach innen rotiere und dann meinen Oberkörper absenke, drücke ich sozusagen auf die Stelle drauf und merke es. Genau dasselbe ist letztendlich in Courchevel passiert, das ist schon davor entstanden. Und in Courchevel habe ich es eh schon ziemlich stark gemerkt gehabt und dann ist es mir bei der Landung letztendlich reingeschossen, reingeknallt, der Schmerz. Und dann habe ich letztendlich einfach reflexartig nachgegeben. Und dann haben wir eben im Nachhinein eben die MRTs gemacht, die Ergebnisse bekommen und dann war es klar, okay, wie können wir dem aus dem Weg gehen? Dann war einmal die Devise, am einfachsten ist es, mit links zu landen. Ja, mit 15 Jahren Erfahrung auf rechts zu landen oder sind sogar noch mehr,
ja,
ist die Umstellung ziemlich schwierig. Und dann habe ich es probiert, war eher ein bisschen gefährlich, sage ich jetzt mal. Dann habe ich eben probiert, okay, wie kann ich es besser landen? Wir haben einen Trainer eben, deswegen bin ich auch im zweiten Wettkampf in Courchevel dann jedes Mal mit Geld runtergegangen. Das war im Vorhinein ausgemacht, dass ich einfach niedriger fahre, dass ich kürzer springe, aber dafür letztendlich die Chance habe, eben auch einen Telemark zu machen, dass nicht so viel Landedruck dabei zustande kommt. Und ja, im Endeffekt habe ich es jetzt so weit unter Kontrolle bekommen, dass ich viel Hüftstabilität gemacht habe, um eben diese Gelenklippe zu entlasten, dass eben der Muskel mehr abfangen kann und das eben nicht einfach nur auf den Knorpel eben geht. Und das hat mich bislang ziemlich weit nach vorne gebracht. Viel Physiotherapie, viel Akupunktur eben auch und habe eben die Muskulatur drumherum eben mal wieder aufgemacht, weil die sich zugezogen hat von der Schonhaltung. Und durch die Stabilität, die ich jetzt aufgebaut habe über den restlichen Sommer hinweg, bin ich jetzt so weit, dass ich letztendlich das Problem wesentlich seltener habe. Ich merke es noch bei ziemlich weiten Sprüngen, aber das ist dann eher nur so ein Zug, den ich letztendlich merke, der sich dann auch für abends, sag ich jetzt mal, noch da ist, aber am nächsten Morgen ist er dann meistens weg. Und meine Muskulatur zieht sich nicht mehr so zu, weswegen das insgesamt definitiv, ich sag mal, wenn wir von der Skala sprechen, davor war es eine 9, dann ist es jetzt vielleicht noch eine 3 und das ist ziemlich gut.
Also kann man auch sagen, insgesamt, was die Vorbereitung angeht, klar, mit diesen kleinen Einschränkungen, bist du aber grundsätzlich da, wo du sein möchtest und soweit zufrieden.
Ja, also klar, besser geht immer. Aber ich bin sehr zufrieden und meine Sprünge sind auch in Ordnung. Von dem her, ich bin wirklich zufrieden aktuell.
Wunderbar, das klingt doch super. Weil du vorhin das Thema Funken angesprochen hast, ist mir noch eine Sache eingefallen. In Klingenthal gab es ja diese Tests mit Teamradio, das ist auch der TV-Zuschauer irgendwie mitbekommt. Wir haben da sehr heiß drüber diskutiert in unserer Rückblicksfolge auf Klingenthal. Wie findest du als Athlet das denn? Hättest du da Bock drauf gehabt, das mitzumachen?
Ich hätte Bock gehabt, das mitzumachen, aber als ich dann derjenige war, der oben sitzen durfte, während dann der Stefan Kraft unten gefunkt hat und mir dann schon im Vorhinein gesagt wurde, Hille, folgende Sache, du hast mindestens 30 Sekunden mehr Rotphase. Wenn die Ampel vor dir stehen bleibt, weißt du, es ist letztendlich einfach nur, weil dieser Funkspruch durchkommt. Es ist ziemlich blöd, muss ich ehrlich sagen, weil du bereitest dich jetzt endlich vor, du gehst aus der Kontrolle raus, hast dann eigentlich einen geregelten Ablauf von, was sage ich mal, 45 Sekunden rot, wenn du gut bist. Wenn es 30 Sekunden rot sind, wenn du im vorderen Feld bist, sind es halt die 30 Sekunden, aber du hast eigentlich einen geplanten Rhythmus und du weißt nicht wirklich, okay, wann genau bin ich jetzt eigentlich dran? Du hältst dich die ganze Zeit in Bereitschaftsstellung, wartest drauf, dass die Ampel gelb wird und du bleibst jetzt endlich ja, musst du ja eigentlich in der Bindung bleiben, weil du weißt ja nicht, okay, geht's schnell und ich kann direkt auf den Balken, geht's nicht schnell. Und bei mir war es ja zum Beispiel so, ich habe dann fast eine Minute lang eigentlich in der Bindung auf den Skiern verbracht, weil ich halt eben nicht wusste, okay, ich halte mich einfach mal bereit. Und deswegen finde ich es in dem Aspekt ein bisschen blöd für diejenigen, die dann halt betroffen sind, die dann warten müssen. Es ist natürlich öfter so, dass man warten muss. Es ist ja auch im Wettkampf so, dass wenn beispielsweise die Fernsehbilder noch nicht fertig sind, dass dann halt einfach die Ampel noch ein bisschen auf Rot bleibt für 3, 4 Sekunden, dass man halt einfach der unten, dass die Kommentatoren einfach noch fertig sprechen können. Das ist ja für mich vollkommen in Ordnung. Ich finde es ein bisschen viel, dann letztendlich den Sportler für 30, 40 Sekunden länger noch oben sitzen zu lassen. Ich fände es persönlich interessanter, wenn sie das letztendlich aufnehmen würden und dann nicht als Live-Bild machen, sondern letztendlich einfach nur als Aufnahme dann abspielen nebenher. Ich meine, das ist bei der Formel 1 ja auch ähnlich so, dass diese Boxenstopp oder dieses Funkradio von der Box letztendlich durchkommen. Ich weiß auch nicht, ob die live sind. Also für mich wäre es persönlich, ich würde es bevorzugen, wenn sie das aufnehmen würden und dann abspielen, weil letztendlich ist es nicht wirklich wichtig, ob das live kommt oder nicht, weil der Funkspruch ist und bleibt am Ende der gleiche und so kannst du ihn vielleicht auch nebenher ablaufen lassen, während dann zum Beispiel gerade die Wiederholung oder sowas beispielsweise läuft und dann ist es für den Wettkampf, zerrt ihn nicht so auseinander künstlich, sondern es bleibt halt einfach so, wie es letztendlich weiterläuft und man hat diesen Aspekt trotzdem dazu. Und dann kann man auch mehr Athleten letztendlich den Funksprung machen lassen, weil dann sagt man halt, okay, jetzt ist zum Beispiel beim Ansel Anischek, ist es nicht so gut gelaufen. Wir wollen uns den Funkspruch mit dem Trainer anhören. Und beispielsweise bei jetzt welchen, die halt ganz normal ihre Sprünge gemacht haben, für die ist es vielleicht an sich weniger interessant, dann ist es halt nicht so im Vornherein, okay, der und der macht es und dann wird halt der Funkspruch einfach durchgeführt. Aber es war letztendlich auch nur ein Test. Und das wären meine Anregungen dazu, wie man das vielleicht noch ein bisschen improven kann, wollte ich sagen, aber besser machen kann.
Aber sehr spannend, das von dem Athleten zu hören, weil wir haben es natürlich jetzt nur aus Zuschauersicht beurteilt und dieser Aspekt des Rhythmus, was du angesprochen hast, ist auch für den Zuschauer natürlich ein ganz anderer, weil normalerweise bist du ja gewohnt, hey, eine Minute pro Springer und das wird dadurch ja auch auseinandergezerrt. Deswegen danke für den Einblick, sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Bin gespannt, ob sie es dann beibehalten werden. Ich muss sagen, ich würde es jetzt nicht unbedingt brauchen, das meine bescheidene Meinung dazu. Lass uns noch ein bisschen über den Stand bei euch sprechen. Ihr habt Anfang November noch die deutsche Meisterschaft in Klingenthal, dann natürlich auch wieder auf Eisspur, aber es geht jetzt so in den Endspurt der Vorbereitung. Wie sehen die Wochen für euch jetzt noch aus bis zum Weltcup-Auftakt in Ruka erstmal?
Also im Grunde genommen ist jetzt nächste Woche direkt schon der nächste Lehrgang. Wir haben Dienstag Anreise, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag dann Springen. Und von dort aus geht es dann darauf hin, letztendlich zur deutschen Meisterschaft. Dann geht es noch weiter ein bisschen zur Vorbereitung, ein bisschen Sprünge machen. Dann wird auch letztendlich das richtige Team, wird dann letztendlich nach den deutschen Meisterschaften, wird es dann veröffentlicht. Und dann wird jeder zu seinem Team gehen und dann sich vorbereiten für den ersten Wettkampf.
Das Spannende ist ja, euer Chef, der Steff, hat gesagt, es darf sich niemand sicher fühlen, es ist keiner gesetzt bei euch. Merkt man das jetzt auch intern, dass es jetzt wirklich darum geht, sich einen dieser begehrten Startplätze zu sichern? Und ich meine, es ist ja sogar noch einer weniger als in der Vorsaison beispielsweise.
Definitiv, vor allem halt eben der Aspekt, dass es einer weniger ist, ist eigentlich ziemlich schade, meiner Meinung nach. Aber letztendlich macht es das Ganze, rückt das Ganze halt eben noch mehr zusammen. Es ist noch mehr, ich will jetzt nicht Gemetzel sagen, aber will halt jeder diesen Platz haben. Jeder zeigt seine besten Sprünge oder probiert seine besten Sprünge zu machen, arbeitet vielleicht nur mal dieses Stück besser an sich oder halt eben intensiver an sich, dass er halt wirklich noch im Endspurt noch ein bisschen mehr vorwärts bringt als bei den Wochen davor. Und ja, ich meine, ich glaube, an sich kann sich wirklich keiner so sicher fühlen, außer beispielsweise jetzt halt eben der Andi, der Wellinger oder halt eben der Kalle, weil die beiden halt einfach eben schon super viel Erfahrung haben, auch super gute Sprünge zeigen und die halt einfach im Vorhinein schon ziemlich gut abgeliefert haben, vor allem jetzt mit dem Andi in Hinzenbach. Aber auch die Leute aus der B-Mannschaft sind jetzt aktuell nicht so, dass sie sich verstecken müssen und deswegen, ja, fightet gerade jeder um diese 5 Startplätze oder die letzten 3, sage ich jetzt mal. Und ich bin selber auch dann sehr gespannt, wer am Ende die Top 5 sein werden. Und dann haben wir noch zum Glück den Startplatz von Pius, den er im Sommer ersprungen hat.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, das zu beobachten. Gibt es denn für dich jetzt noch Baustellen oder Stellschrauben, an denen du konkret arbeiten möchtest oder willst bis Ruka?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich eher mich als Kleinschanzenspringer gesehen habe. Seitdem ich jetzt am Ski ein bisschen rumgetestet habe, bin ich jetzt immer mehr auf die Richtung Großschanze auch gewandert und habe jetzt auch Sprünge, die auf der Großschanze ziemlich gut laufen. Und für mich ist letztendlich aktuell das Problem, dass ich noch ein bisschen überm Eck meine Arme weiter nach vorne nehmen muss. Das hört sich nach wenig an, aber das bringt dann letztendlich die Endrotation, dass ich halt dann schneller werde im Flug und dann noch weiter springen kann. Also, das ist aktuell die Baustelle, an der ich arbeite.
Und sicherlich ja auch ein Teil, wo man noch extrem viel rausholen kann, weil das sind ja somit die entscheidenden Meter auf dem Weg nach unten.
Genau.
Gut, dann lass uns doch mal zurückgehen an die Anfänge, wie du eigentlich zum Skispringen gekommen bist. Und ja, es gibt ja dieses Klischee, man ist familiär vorbelastet, es gibt ja jemanden in der Familie, der es vor einem schon gemacht hat. Und wenn ich richtig informiert bin, war das bei dir ja nicht anders. Erzähl mal so ein bisschen, wie waren deine Anfänge?
Ja, also bei mir hat es angefangen ziemlich früh. Ich würde sagen, eigentlich schon mit 4 Jahren. Mein großer Bruder ist letztendlich auch Ski gesprungen und ich war einer, ich wollte immer besser sein als mein großer Bruder. Und deswegen habe ich dann halt auch natürlich mit dem Skispringen angefangen, damals in Degenfeld. Und ja, ich habe es letztendlich zu dem Zeitpunkt auch schon, habe ich mich gar nicht daran erinnert. Das hat dann meine Mutter mir letztendlich dann irgendwann vor 4, 5 Jahren gesagt. Habe ich auch damals schon mit der Ruprecht Anna beispielsweise schon zusammen trainiert und eben auch mit den Mailänder Brüdern. Die werden jetzt den Weltcup insgesamt nicht ganz so extrem viel sagen, aber es sind sehr viele Namen, mit denen ich schon früher trainiert habe, die dann auch später wieder in mein Leben zurückgekommen sind, nachdem ich nach Oberstdorf gezogen bin. Und ja, es war witzig. Es war natürlich auch frustrierend, weil ich wollte ja immer besser sein als mein großer Bruder und der hat halt einfach 3 Jahre Vorsprung gehabt und dann. Ja, letztendlich musste er irgendwann aufhören, weil er das pfeifische Drüsenfieber leider bekommen hat und das ihn letztendlich so weit zurückgeworfen hat, dass es unmöglich für ihn wurde. Mein Ziel habe ich geschafft, ich bin besser als mein Bruder, aber es wäre bestimmt schön gewesen, er hätte es bestimmt auch weit gebracht.
Auf jeden Fall. Und was ja irgendwo so ein bisschen bei dir auffällig war, du bist jetzt bei allem Respekt vor deinen Leistungen der große Überflieger. ja nicht gewesen, nicht dieses Supertalent, was in Teenagerjahren in den Weltcup vorgedrungen bist, aber du warst in deiner Altersklasse trotzdem immer gut vorne mit dabei, warst ja auch bei drei Junioren-Weltmeisterschaften unter anderem, hast da Medaillen auch gewonnen und Titel und sehr viele Jahre auch schon im COC verbracht. Wie blickst du auf diese Zeit zurück? Hat sich das für dich, der Tobi sagt immer so, diese Treppe des Erfolges, die man hochgeht, hat sich das für dich auch so angefühlt währenddessen oder hat man das gar nicht im Hinterkopf, während man sich versucht, nach oben zu arbeiten?
Ich meine, natürlich hat man im Hinterkopf, dass man natürlich gerne irgendwann im Weltcup springen will und einfach von Schritt zu Schritt besser werden will, aber für mich war es schon früher so, ich war immer derjenige, der immer noch, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen zurückgehalten wurde. Also bei mir war es immer so, ja, der Hille, den lassen wir noch ein Jahr im B-Kader oder den lassen wir noch ein Jahr im C-Kader oder im DC-Kader. Ich war immer der, der letztendlich nicht der Beste war, sondern vielleicht dann eher der Zweitbeste. Und dann war ich halt derjenige, der nicht hochgerutscht ist, sondern noch ein Jahr weiter unten geblieben bin. Es wurde auch im DC-Kader, wurde es damals schon mal gesagt, dass ich letztendlich eine Position einnehme, dass ich halt letztendlich den Jungs ziemlich viel, ja, wie soll ich sagen, die haben Spaß, wenn ich dabei bin und deswegen hebt es die Trainingsmoral an und dann haben sie eben jemanden, wo sie hochschauen können und sich dahin anbalten können. Aber irgendwann ist mir das jetzt endlich dann, ich will nicht sagen, zu blöd geworden, ich mache das ja gerne, aber irgendwann habe ich mir auch gedacht, ich will ja einfach wirklich selber besser werden. Ich will nicht immer derjenige sein, der eins später hochrutscht. Und dann war ich letztendlich derjenige, der zuerst im Weltcup hochgegangen ist, jetzt von den Jungs, mit denen ich zuletzt noch gesprungen bin. Und wenn ich jetzt aber daraufhin zurückblicke, klar, ich wäre gerne früher im Weltcup gewesen, aber ich glaube, diese Treppe stufenweise zu nehmen und nicht zwei Stufen auf einmal nehmen zu wollen, sondern eben ein bisschen mehr an mir arbeiten zu müssen, hat mir viel Disziplin gegeben, viel Selbstbewusstsein aber auch, weil letztendlich, es war ja nicht so, dass ich dann in ein höheres Team aufgestiegen bin und dann der Schlechteste wieder war, sondern ich war dann halt noch ein Jahr länger in dem tieferen Team drinne und habe dann halt letztendlich da ziemlich viel Leistung gebracht. Und das hat dann natürlich auch wiederum ein gutes Gefühl gegeben. Letztendlich beispielsweise auch letztes Jahr, ich habe letztendlich gelernt, wie es ist, sich zurückzukämpfen beziehungsweise sich beweisen zu müssen. Und deswegen habe ich mir auch letztes Jahr die Chance nicht nehmen lassen, als ich dann im Winter die Quote holen sollte, habe ich gemacht und dann habe ich in der Tournee meiner Meinung nach ziemlich abgeliefert. Ich war ziemlich glücklich mit dem, was ich geleistet habe, ohne jetzt irgendwie abzuheben und zu sagen, ich habe alles rasiert und keiner hat irgendwie eine Chance gegen mich gehabt. Aber ich habe für meine Verhältnisse, für das, was ich mir vorgenommen hatte, meine Erwartungen übertroffen und habe mich meiner Meinung nach auch gut zurückgekämpft, beziehungsweise meinen Platz ins Team zurückerkämpft und das dann auch ziemlich gut durchgeführt, die Saison.
Kann man dir absolut auf jeden Fall recht geben, darfst ja auch mit Fug und Recht von dir behaupten. Was mir dann aufgefallen ist in dem Zusammenhang, es gab ja im letzten Sommer doch eine Reihe an Rücktritten und du hast ja eben gesagt, hey, da gab es einige Jungs, mit denen du auch zusammengesprungen bist, die den Sprung nach ganz oben ja nicht geschafft haben, also Kilian Merkel oder Claudia Haas beispielsweise, die dann aufgehört haben. Was hat das mit dir gemacht in dem Zusammenhang? Hast du jetzt gesagt, okay, jetzt gehen die Weggefährten weg und beschäftigt man sich selber dann eventuell auch damit aufzuhören? Oder wie ist es dir ergangen in der Zeit?
Naja, der Gedanke, dass man selber aufhört, kommt einem in dem Moment dann nicht. Außer man spielt vielleicht schon davor mit dem Gedanken, aber mit dem Gedanken hatte ich bislang leider nur einmal, zum Glück nur einmal zu tun gehabt, leider aber auch einmal. Aber letztendlich ist es trotzdem immer schade, wenn man Teammitglieder auf diese Art und Weise nicht mehr im Team bei sich hat, weil sie sagen, okay, sie schaffen es selber nicht mehr, aus welchen persönlichen Gründen auch immer. Aber es ist halt, man ist mit diesem Team eigentlich den ganzen Winter unterwegs. Es ist ja wie eine zweite Familie im Grunde genommen. Und wenn man dann halt eben diese eine Person aus diesem Team nicht mehr wieder sieht, ist es halt natürlich auch schade. Man merkt einfach, okay, hey, damals mit dem Kili, hey, das wäre ziemlich witzig gewesen. Es kommen auch immer wieder Geschichten letztendlich auf. Man versteht auch selber ab und zu nicht, wenn zum Beispiel Teammitglieder aufhören. Beispielsweise beim Claudio habe ich es persönlich gar nicht wirklich nachvollziehen können. Im Vorhinein war er es immer besser geworden, hat immer bessere Sprünge gehabt, hat richtig gut was abgeliefert und hat dann plötzlich aufgehört. War für mich ziemlich unverständlich, aber nach den persönlichen Gründen, danach habe ich es dann rausgefunden. Aber man spielt selber mit dem Gedanken eigentlich nicht, weil man ist eigentlich wirklich trotzdem sehr auf sich fokussiert, weil es halt einfach trotzdem ein Einzelsport ist. Und man achtet zwar auf die anderen, aber man schaut halt nicht so extrem hinten dran und fragt immer so, hey, hörst du bald auf oder sowas? Das macht man einfach nicht. Aber wie gesagt, es ist schade, dass die beiden aufgehört haben. Ich hätte, bin der Meinung, die hätten es beide ziemlich weit bringen können. Und naja, sie sind beide glücklich, glaube ich, jetzt mit dem, was sie machen. Und ich wünsche den beiden auf jeden Fall auch alles Gute weiterhin.
Aber diesen einen Moment, wo du selber drüber nachgedacht hast, den gab es ja schon. Möchtest du uns da noch ein paar Einblicke geben, wie das war, wie das zustande kam?
Ich muss tatsächlich sagen, nein, weil es sind ein paar Sachen gewesen, die haben einfach auf persönlicher Ebene nicht gepasst. Es hat nicht wirklich so zusammengepasst und es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Das war eigentlich dann der Hauptgrund. Und dann habe ich einfach gesagt, wenn das noch ein Jahr so weitergeht, mache ich Ende und dann ist eh ein Umbruch gekommen und dann war es besser.
Okay, alles klar. Dafür haben wir natürlich vollstes Verständnis und damit übergebe ich wieder an Tobi, denn wir wollen jetzt über deine erfolgreiche letzte Saison mit dir sprechen.
Genau, du hast es ja gerade jetzt schon hier im Galopp, im Schnelldurchgang, sind wir es schon durchgegangen, aber es war doch so eine außergewöhnliche Saison und wollen mal ein bisschen ausführlicher mal mit dir sprechen. Also, mal die letzte Saison war natürlich schon eine besondere. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt, da stand man schon in den Startlöchern. Ja, wir haben immer vom Hybrid-Weltcup gesprochen und diese komische Konzipierung des Kalenders, super früh angefangen, bis in den April reingesprungen. Dann diese lange Pause zwischen Whistler und, so wie wir es genannt haben, dem eigentlichen Saisonstart. Das können wir, glaube ich, jetzt schön aufdröseln. Mai, es ging ja im Endeffekt für dich gut los, ja, in Whistler. Du warst Vierter in der Qualifikation. Samstag hat es nicht gereicht für den zweiten Durchgang. Am Sonntag aber hast du deine Weltcup-Punkte eingesprungen mit dem 19. Platz. Und dann hieß es zurück in den COC. Ich habe es, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört vorhin. Ist da eine Art jetzt erst recht Mentalität in dir im Endeffekt entstanden, zu sagen, hey, ich kann es und ich will zurück in den Weltcup und hänge mich jetzt richtig rein?
Definitiv. Ich will nur mal ausholen, erstmal zu Wissler, weil da habe ich eine ziemlich witzige Geschichte, letztendlich aus meinem Blickwinkel, wie eigentlich die Quali abgelaufen ist. Weil ich bin ja letztendlich in dem Team dazugekommen, musste mich von Lehrgang zu Lehrgang hangeln, sage ich jetzt mal, weil es letztendlich hieß, okay, mal schauen, ob ich dabei bleiben kann. Und dann war noch die, am Abend zuvor hieß es noch so, ja, die Top 6, nee, die Top 10 war es, glaube ich. Die Top 10 aus der Quali müssen am nächsten Tag zur Präsentation oder direkt danach zur Präsentation. Und ich habe gedacht so, ja, passt. Ist in Ordnung. War ich der Einzige oben. Das war für mich ziemlich überraschend, muss ich sagen.
Überragend.
Aber ja, dann natürlich Samstag nicht so abgeliefert, Sonntag hat es dann doch funktioniert. Und dann durfte ich eben zurück in den COC. Klar, es ist natürlich schon so ein bisschen ein Rückschlag gewesen, weil ich natürlich gedacht so, ja, jetzt habe ich mich eigentlich nicht so blöd verkauft und dann durfte ich doch wieder zurück. Habe ich dann auch mit meinem Heimtrainer gesprochen gehabt, Peter Rohwein zu dem Zeitpunkt, der dann zu mir gesagt, Helle, ganz einfach, du musst einfach so gut sein, dass sie nicht mehr an dir vorbei können. Und dann habe ich gedacht so, ja, im Grunde genommen hast du recht, klar, man, es ist eigentlich super offensichtlich, aber letztendlich hat mir das nur den Kick gegeben zu sagen, okay, klar, ich will wieder zurück. Hat das Feuer in mich entfacht, zu sagen, ey, weißt du was, also ich hole mir jetzt die Quote und dann geht's weiter. Und letztendlich, ich hatte auch noch keinen COC-Sieg bis zu dem Moment gehabt. Und dann habe ich halt in Vikersund gleich Platz 2 und 1 gemacht und in Ruka dann nach dem Sturz dann nochmal einen Sieg mit, was waren es, 35 Punkten Abstand. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich bereit. Und dann bin ich mag das Wort Flow nicht, weil das so immer so ein bisschen darstellt, als würde man letztendlich nicht wirklich was dafür tun. Aber ich habe mir die letzten Sachen nochmal vor der Tournee erarbeitet und dann bin ich mit dem guten Gefühl in die Tournee reingegangen.
Und dann kommt diese Tournee. Es ist jedes Jahr im Endeffekt seit über 20 Jahren. In Deutschland ist der Fokus riesengroß. Ja, ich bin natürlich seit einigen Jahren immer mit dabei bei der Tournee und ich merke, boah, was in Oberstdorf immer los ist. Ja, da sitzen wir unten in der Stadthalle und da ist dieses Pressezentrum voll. Du kennst das Oberstdorf-Haus unten. Und wenn ich dann in Bischofshofen bin, denke ich so, also allzu viele deutsche Kollegen sind jetzt hier nicht mehr da. Ja, also dieser Fokus, diese Leidenschaft, diese Sehnsucht, die Tournee zu gewinnen, die ist riesig. Entsprechend ist natürlich auch eine gewisse Form von Druck. Ich meine, das kannst du uns gleich beantworten. Du bist derjenige, der dann auch im das Ganze umsetzen muss. Aber ich habe das Gefühl, es liegt schon so ein Druck drauf. Und jetzt kommst du in diese Vier-Schanzentournee mit rein und gefühlt, das deutsche Team hatte Probleme, brauchen wir, glaube ich, nicht drumherum reden. Aber bei dir lief irgendwie gefühlt vom ersten Tag an, es war so erfrischend und so befreit und so ganz konträr im Endeffekt zu dem, was wir in anderen Bereichen im deutschen Team gesehen haben. Vielleicht erstmal von dieser Perspektive, wie hast du das Ganze denn wahrgenommen? Wie bist du reingegangen in diese Tournee? Mit welchen Erwartungen? Wie können wir uns das vorstellen?
Also im Grunde genommen bin ich mit einem sehr guten Gefühl reingegangen. Ich meine, ich habe ja gerade von dem Sieg in Ruka erzählt, der war schon sehr zufriedenstellend letztendlich und hat mir halt nachher mal das letzte Hochgefühl letztendlich gegeben vor der Tournee. Und dadurch, dass ich bis dahin noch keine einzige Tournee durchgesprungen bin und ich nur ab und zu mal ein bisschen reinschnuppern durfte mit den nationalen Gruppen und es halt einfach geil war, habe ich mir gedacht, so, die Tournee, ich darf sie durchspringen, ich habe den Platz ersprungen, den werde ich auch bis Ende behalten und deswegen werde ich es einfach nur genießen. Ich werde springen auf dem Niveau, das ich kann. Klar, akribisch bin ich immer, egal ob jetzt was für ein Wettkampf das ist. Ich werde trotzdem probieren, die besten Sprünge zu liefern. Aber ich bin mit dem Gedanken reingegangen, ich werde einfach Spaß haben. Ich werde einfach die Sprünge zeigen, die ich kann und ich werde es einfach nur genießen. Und ich glaube, das habe ich von Sprung 1 hinweg getan. Einfach schon in der Quali einfach zu gucken, okay, wo bin ich ungefähr? Es ist dann eh ziemlich gut gelaufen und dann habe ich es halt einfach nicht viel drüber nachgedacht. Für mich war das Ergebnis letztendlich eigentlich ziemlich egal. Es ist dann kurz mal aufgekommen, so ja, so Top 15 Tournee abschneiden wäre schon ziemlich cool. Für die erste Tournee habe ich mir gedacht, so, ja, schon, aber ich hatte jetzt die ersten zwei Wettkämpfe super viel Spaß gehabt. Ich freue mich nach Innsbruck. Innsbruck ist eine meiner Lieblingsschanzen und Bischofshofen kann ich gar nicht. Also von dem her denke ich über Bischofshofen nicht nach und habe erstmal Spaß in Innsbruck. Und dann habe ich noch mit dem besten Ergebnis in Bischofshofen aufgehört und habe gedacht, das ist jetzt los. Ja, es war wunderschön, einfach sich nicht zurückzulehnen. Aber man hat trotzdem wirklich, ich habe wirklich Spaß gehabt an der Tournee. Und ich glaube, das hat mir ein bisschen die Lockerheit gegeben, nicht so viel nachzudenken. Und ja, ich habe es dann halt in gewisser Weise laufen lassen, in meinem Flow. Aber ich habe einfach mein Ding gemacht.
Wie ist es denn dann in dem Team? Bei dir läuft's, ja, du bist happy, du fühlst dich ja sichtlich wohl, wenn man dir jetzt auch zusehen, wie du drüber sprichst, kommt total was rüber. Auf der anderen Seite viele Teamkollegen, die dann unzufrieden sind. Glaube, jeder von uns kennt auch die Situation aus dem Alltag, wenn man, ob im Büro, in Gruppen, bei dem einen läuft's nicht so gut, bei einem selber läuft's super. Wie verhält man sich da?
Ich muss sagen, ich war sehr, sehr zurückhaltend. Dadurch, dass ich das eben das erste Jahr in der A-Mannschaft mit dabei gewesen bin, war es einfach für mich noch zu schwer abzuschätzen, wie geht jemand mit was um. Es ist einfach wesentlich professioneller. Es geht um, ja, es geht ums Große und Ganze. Ne? Also es ist halt nicht mehr so COC und letztendlich, es sieht leider keiner, sondern es ist wirklich, die Medien sind noch mit dabei und was weiß ich was. Und dann habe ich mir gedacht, letztendlich habe ich mich einfach zurückgehalten und habe das getan, was ich an Wettkämpfen am besten mache. Einfach nach meinem Sprung rausgehen, mit den Leuten labern, mit denen ich mich gut verstehe, habe mit denen einfach gequatscht und habe mal nicht weiter über Springen nachgedacht, weil letztendlich über Springen nachzudenken ist für mich dann Aufgabe, wenn ich dann meine Sachen anziehe. Ich weiß ja meine Punkte, die ich machen will. Und ich wusste halt nicht, was die anderen für eine Mentalität haben, wenn sie letztendlich nicht ganz das leisten können, was sie leisten wollen und auch können. Ich mache das meistens so, wenn ein Wettkampf schlecht gelaufen ist, mich bringt das schon persönlich gar nicht mehr so nach unten, weil ich habe die Mentalität, es bringt eh nichts, sich darüber aufzuregen. Das Einzige, was ich machen kann, ist letztendlich vorwärts zu schauen, okay, was mache ich jetzt, um es besser zu machen? Und ich lasse es gar nicht so extrem an mich ran, sondern ich sage einfach so, ja gut, ist halt scheiße gelaufen, ne? Blöd. Ja gut, dann probieren wir es halt morgen einfach besser zu machen. Ganz einfach. Und aber wie gesagt, ich konnte es leider nicht einschätzen und sonst hätte ich natürlich auch gerne probiert, da irgendwie auch zu helfen und sonst irgendwie was. Ich habe es natürlich vorsichtig auch probiert, Aber ich habe mir gedacht, ich lasse es den überlasse es dem Rest vom Team, das da zu machen, weil bevor ich mit meiner euphorischen und positiven Art dann vielleicht auf den falschen Fuß trete, das wollte ich in dem Moment dann auch nicht.
Und ich meine, wenn du jetzt 5, 6, 7 Jahre in dieser Konstellation, in diesem Team schon unterwegs gewesen wärst, da agiert man dann, glaube ich, sicher auch anders, als wenn man da im
Definitiv.
Endeffekt der Neuling ist. Ja.
Genau.
Gut, dann Tournee ist jetzt vorbei und dann blickt man natürlich auf das zweite Saison-Highlight. Und Luis, ich überlasse dir jetzt im Endeffekt den zweiten Teil dieser Saison, über die wir mit Philipp dann sprechen wollen, weil dann ging es in Richtung WM in Planitzer.
Genau, Weltmeisterschaftserfahrung hattest du natürlich schon gehabt von den Junioren, aber es ist natürlich dann nochmal was anderes bei den Großen, bei den Erwachsenen mit dabei zu sein. Und mit deinen Leistungen hast du dich ja fürs Aufgebot auch qualifiziert. Hast in Planica dann die Trainings bestreiten dürfen, wo er ja diese interne Ausscheidung immer springt. Es hat dann aber nicht für einen Einsatz in den Einzel- und auch im Teamspringen gereicht. Wie war denn trotzdem für dich dieses erste Großereignis bei den Erwachsenen?
Ja, mega. Also ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich, nachdem ich die erste Tournee meines Lebens durchspringen durfte, dann auch noch am besten noch mit zur WM mitzufahren. Es war auch ziemlich ungenau, wer letztendlich zur WM mitfährt. Man hat sich natürlich alle Optionen offen gelassen, bevor man hinfährt. Man hatte noch nicht wirklich, also man hat 3 Plätze gesetzt und die anderen 2 halt noch nicht. Und dann war es halt eben noch unsicher, weil ich eben nicht wusste, ob ich dabei bin. Und dann haben natürlich meine Eltern schon gesagt, oh, ja, das wäre möglich, dass ich auf die WM mitfahre. Und ich so, das wäre es. Da mache ich mir erst Gedanken drüber, wenn ich die Entscheidung habe, weil bis dahin bin ich weder sicher noch unsicher. Von dem her lasse ich einfach es weiterhin laufen, mache mir keine Gedanken drüber und fokussiere mich aufs Hier und Jetzt. Dann natürlich die WM, den Einsatz nicht zu bekommen, mega schade, weil ich habe mir gedacht, geil, Kleinschanze, kann ich, will ich machen. Und dann war ich natürlich auch super knapp hinterm Consti. Und letztendlich hat man halt einen Consti mitgenommen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe nichts Negatives über die WM zu sagen und über die Entscheidungen. Meiner Meinung nach sind alle Entscheidungen richtig, weil die Trainer probieren ja auch nur das beste Team aufzustellen. Aus meinem Aspekt war es natürlich schade, dass ich nicht mitmachen durfte. Das wäre natürlich, hätte das Buch natürlich ziemlich voll gemacht, dann für letzte Saison dann auch noch den Start dabei zu haben. Aber es hat halt nicht sein sollen. Und ich habe dann trotzdem probiert, letztendlich das Team so gut wie es geht, es weiter zu unterstützen. Da hatte ich dann natürlich auch noch mehr Erfahrung gehabt und generell Erfahrung mit dem Team, wollte ich sagen. Und dann wusste ich halt schon so, okay, letztendlich, ich probiere einfach Stimmung zu machen. Ich halte einfach die Stimmung oben, wenn es auch mein Sprung nicht so gut läuft. Ich bin von mir aus da, man sagt immer so, okay, der Depp vom Dienst, ne, der letztendlich alles macht. Aber für mich war es wichtig, dass den Jungs an nichts mangelt, dass ich denen die Taschen hole, wenn es sein muss, dass ich denen was zu trinken hole, denen von mir aus irgendwelche Süßigkeiten bringen oder eine Banane oder was weiß ich. Das war mir komplett egal. Ich wollte hauptsächlich so unterstützen, dass die dann ihre Bestleistung bringen können. Weil wenn ich nicht springen kann, ist mein Ziel, die so gut wie es geht zu unterstützen. Und das habe ich dann auch ziemlich gut, glaube ich, gemacht. Leider war es am Anfang noch so, dass man nicht in den Springerbereich durfte. Und das war natürlich genau zu dem Moment, wo auf der Kleinschanze wir 2 Medaillen geholt haben und ich dann hinterm Zaun stehen durfte und jubeln durfte, weil am liebsten wäre ich in die Arme von den Jungs gesprungen und hätte abgeschrien und hätte mich einfach nur mit denen gefreut, aber so war einfach diese Barriere dazwischen, man stand so da. Ja, das war einfach so ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber letztendlich, ich war allein ja schon froh genug dabei zu sein. Und ich habe trotzdem probiert, mein Bestes zu geben, um mich für die nächsten Springen vorzubereiten und nicht einfach nur schon damit abzuschließen nach dem ersten Springen. Aber es war halt einfach ein bisschen schade und ich habe das Beste draus gemacht.
Das kann man definitiv so sagen. Und im Gegensatz zu einem Millionenpublikum in Deutschland hast du die Medaillen wenigstens live gesehen.
Genau.
Dann kommt nach, oder die Saison ist ja schon ziemlich lange gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann kommt noch diese Raw Air, die ja wirklich unfassbar kräftezehrend ist. Da haben wir uns dann auch getroffen in Vikersund beim Skifliegen. Da hast du schon
Genau.
gesagt, boah, jetzt ist der Akku aber schon ziemlich leer. Hast du dann also gemerkt, dass das quasi deine erste volle Saison bei den Großen war, dann doch noch mal ein bisschen was anderes ist im Vergleich zum COC.
Definitiv. Ich muss da insgesamt ein bisschen ausholen, weil die Saison beginnt ja letztendlich nicht nur im Winter. Für mich war es ja letztendlich schon eigentlich vom ersten Sommerlehrgang ab ein Kräftezehren und ein Schauen, ich muss dabei bleiben, ich will dabei bleiben. Und deswegen habe ich eigentlich immer probiert, 105% aus mir rauszuholen und dann immer noch besser an mir zu arbeiten, akribischer zu sein, mehr rauszuholen und dabei meine Leichtigkeit nicht zu verlieren. Und das war halt einfach in dem Sinne ziemlich kräftezehrend, weil ich halt einfach von dem ersten Lehrgang an fokussiert bleiben musste. Und dann bin ich letztendlich wieder in COC zurückgekommen. Dann habe ich gedacht, so, jetzt 110%. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, dann letztendlich im Sommer, bei der Raw Air, dass es dann halt einfach ein bisschen zu viel war, weil auch davor dann auch noch zu der Raw Air ich erkältet gewesen bin und das ziemlich stark mit Fieber und dem ganzen Drum und Dran. Zum Glück war es kein Corona, sonst hätte ich wahrscheinlich heimfahren dürfen. Aber ich habe die ganzen Trainingssprünge ausgelassen, sind in Lillehammer zum Glück eh ausgefallen. Aber letztendlich, es war einfach, mir ging es dreckig. Und dann kam halt auch noch wahrscheinlich der kräftezehrendste Wettkampf von allen da noch dazu, ne, mit den ganzen Raw-Air-Wettkämpfen und direkt weiter und dann noch größere Strecken als jetzt eben bei der Tournee. Und dann halt auch noch das Skifliegen, wo ich auch nur einmal davor bislang auf einer Skiflugschanze gewesen bin, das dann halt für meine Nerven dann noch mehr kräftezehrend war. Und dann war danach eh Ende. Dann hat der Steffi zu mir gesagt, so, Hille, Stefan, ihr beide macht jetzt die Saison früher Ende, wir geben den anderen Jungs noch die Chance, was ich gut finde, weil ich glaube, ich hätte wahrscheinlich vielleicht noch ein Lahti, hätte ich noch was machen können, weil ich war auch ziemlich positiv dann für Lahti. Ich habe gedacht, so, jetzt Lahti, reiße ich mich nochmal zusammen. Aber es war definitiv die richtige Entscheidung. Auch vor allem fand ich es gut, dass die Jüngeren, oder was heißt die Jüngeren? Ich sage immer die Jüngeren, weil meistens die in dem Wettkampfsystem unter mir sind, meistens jünger sind. Dieses Jahr kann ich davon nicht sprechen, offensichtlich. Aber halt einfach die aus der B-Mannschaft, dass die halt auch eine Chance bekommen, weil die rackern sich auch die ganze Zeit ab, haben auch viele Chancen verdient und deswegen sollten sie die auch bekommen und auch nutzen können.
Das ehrt dich auf jeden Fall, was du sagst. Aber jetzt ist es ja so, du hast jetzt diese erste erfolgreiche Saison auf höchstem Level durchgezogen, die ist jetzt abgehakt. Gehst du jetzt auch automatisch mit einer anderen Erwartungshaltung in den neuen Winter rein?
Naja, also ich vergleiche das letztendlich mit dem aktuellen Stand, wie ich generell im Team stehe, wie ich jetzt die Sommerwettkämpfe bestritten habe. Und daraus habe ich natürlich schon so eine andere Erwartungshaltung genommen. Ich sag mal, ich habe mein Grundniveau auf eine andere Ebene gebracht und habe gesagt, okay, so wie ich jetzt aktuell springe, werde ich es eigentlich, sollte ich in den Wettkämpfen die Top 15 schaffen können. Und deswegen ist mein Anspruch eigentlich, mich so auf den Top 15 zu halten, mit den Ausschlägen eben nach oben. Das habe ich eigentlich letztes Jahr schon bewiesen, dass ich eigentlich mit vielen Wettkämpfen in die Top 15 reingesprungen bin. Und deswegen nehme ich jetzt die Baseline, will ich auf die Top 15 ungefähr legen, weil wenn meine Sprünge schlecht sind, dann ist es wie ein Klingenthal halt nach dem ersten Sprung der 22. Platz, mit dem zweiten Sprung wäre ich halt, genau, ich glaube, im Einzelsprung wäre ich Sechster, Siebter, Achter gewesen oder sowas. Deswegen will ich halt letztendlich mein Grundniveau noch weiter anheben, dass ich halt eben ein besseres Endergebnis habe im Gesamtweltcup und letztendlich auch die ganze Saison durchspringen, sollte ich direkt in Ruka mit dabei sein. Ansonsten die Rest der Saison.
Das ist doch mal ein Wort. Die ganz großen Highlights gibt es ja nicht. Es gibt keine Weltmeisterschaft, keine Olympischen Spiele, aber sehr wohl natürlich wieder eine Vierschanzentournee. Da hast du ja schon mal eine gute Messlatte vorgelegt und die Skiflug-WM. Wie schaut es denn aus? Wann können wir denn von dir den ersten 200-Meter-Flug sehen?
Ich war ja nah dran letztes Jahr,
Das stimmt,
ne? Ich
ja.
habe die Beine angezogen, es ist trotzdem nicht weitergegangen. ja, ich hoffe dieses Jahr. Ich hoffe dieses Jahr. Also in Vikersund werde ich es auf jeden Fall probieren. Ob es jetzt für die WM eben reicht, das weiß ich noch nicht. Da werde ich erst drüber nachdenken, wenn ich wirklich dort bin. Aber ich hoffe dieses Jahr. Ich gehe auch eigentlich davon aus, dieses Jahr, weil ich wirklich eigentlich gute Flüge bislang dieses Jahr schon gezeigt habe, mehr mich stabiler fühle in der Luft, mehr Fluggefühl bekommen habe und deswegen auch hoffe, dass es dann eben auf der Flugschanze reicht, dass ich mich wohler fühle und dann auch die 200 Meter knacken kann. Ich glaube, es ist sehr viel Erfahrung, vor allem auf der Flugschanze, weil es halt einfach eine Schanze ist, auf der man nicht trainieren kann. Aber ich hoffe trotzdem, dass es letztendlich bis Planitzer dann aufgegangen ist.
Ja, zwei der vier kennst du ja jetzt immerhin schon mal. Das muss ja erstmal kein Nachteil sein.
Auf Wiedersehen auch.
Sehr gut, dann switchen wir rüber in den letzten Teil, in dem wir dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen wollen. Und da hat der Tobi, glaube ich, eine ziemlich interessante Einstiegsfrage.
Ja, Luis nennt mich immer den Skispringen-Boomer, ja, weil ich doch einige Jährchen älter bin als er und natürlich auch als du. Und diese Twitch-Thematik, also das scheint dir großen Spaß zu machen. Jetzt erklär doch dem Opi mal, was macht er da, der Bub, ganz genau.
Okay, lass mich davor eine Gegenfrage stellen. Kennst du YouTube?
Das kenne ich, ja, so weit sind wir dann doch nicht weg. Ja.
Okay, ist, gut, aber dann kann ich auch gleich stellen.
Gut, super, wunderbar. Ich höre gespannt zu, Philipp.
Okay, also Twitch ist im Grunde genommen eine Livestreaming-Plattform, wo du letztendlich, wie du auf YouTube eben letztendlich Videos anguckst, ist es so, dass eben ein Livestream gemacht wird. Also wie es beim Skispringen hier eben auch ist mit einer Live-Übertragung. Ich kann dabei machen, was ich will, ob es jetzt ich jetzt irgendwie am Kochen bin oder durch die Straßen durchlaufe oder halt eben, was ich am liebsten mache, eben am Computer sitze und zock. Computerspiele. In der Nicht-Boomer-Sprache für dich.
Alles gut, danke.
Und dann können wir die Leute dabei zugucken, können wir Fragen stellen, können mit mir reden, etc. Und das ist für mich einfach erstens eine Möglichkeit, neben dem Skispringen abzuschalten und nicht über das Skispringen nachzudenken. Auf der anderen Seite werden mir dann beim Livestream Fragen über das Skispringen gestellt, also von dem wir dann vielleicht dann doch nicht wieder so. Aber es macht mir einfach Spaß, weil einfach dieses alleine Computerspielen ist einfach ein bisschen langweilig. Dann hat man halt so noch die Chance, mit anderen Leuten zu reden, sich mit denen zu unterhalten, mich generell eben auch noch anzubieten, halt eben, dass die Fans halt eben auch Fragen stellen können und sonst irgendwie was. Also, mir macht es mega Spaß. Und aber letztendlich unterm Strich ist es einfach eine Livestreaming-Plattform, wo Leute mir zugucken können, wie ich Computerspiele.
Das hört sich nach Hobby an, einfach was du gerne zum Ausgleich machst. Was gibt's sonst noch Interessensgebiete abseits jetzt des Leistungssports?
Definitiv auf der einen Seite das Computerspielen. Wenn dich das Livestream auch mal interessiert, kannst du auch auf den natürlich auch mal vorbeischauen. So
ich werd mal vorbeischauen, ja.
Okay, gut.
Mach ich.
Also wie gesagt, erstmal das Computerspielen. Ansonsten, ja. Ich muss echt nachdenken. Ich spiele gerne Volleyball, aber es bleibt nicht so viel Zeit irgendwie. Also klar, es bleibt genug Zeit eigentlich, aber ich verbringe die eher vom PC. Ich bin jetzt nicht der große Wanderer oder der große Radfahrer oder mache sonst irgendwie Aktivitäten. Ich bin, glaube ich, auch in den Bergen eigentlich bis auf Skispringen ziemlich falsch. Weil wer nicht wandert und nicht Radfahren geht oder sonst irgendwie was, passt nicht ganz so. Aber ich habe früher gerne Parcours gemacht, ein bisschen durch die Gegend zu laufen, ein bisschen Tricks zu machen. Da bin ich aber auch schon von weg. Aber für mich ist es eigentlich eher ausgleichmäßig das Volleyball, was halt eben auch zum Aufwärmen eben auch oft spielen. Und da hat man natürlich einen Vorteil, wenn man ein bisschen Sprungkraft hat. Da bin ich eh gesegnet mit. Und deswegen spiele ich das gerne zum Ausgleich.
Okay, das ist nochmal ein Wort. Was mich interessiert. Ich meine, wir quatschen jetzt hier, du hast eigentlich permanent irgendwie versprühst so gute Laune-Vibes. Bist ein total positiver Typ. Bist auch schon nicht nur hier, sondern auch andernorts irgendwie als Sunny Boy oder Strahlemann irgendwie getauft worden. Jetzt würde mich interessieren, gibt es eigentlich auch den Philipp, der mal so richtig böse ist oder schlecht drauf ist oder irgendwas, was ihn auf die Palme bringt?
Ja, also das gibt's bestimmt. Wenn ich mich daran erinnere, als ich noch zu Hause gewohnt habe und meine Geschwister mich genervt haben, da war ich auch mal nicht gut drauf, habe aber meistens meine Geschwister abgekriegt. ich weiß nicht, ich glaube in der Öffentlichkeit, ne, man kennt's, wenn man zu Hause beispielsweise ist und ein Freund kommt vorbei, ist die Mutti auch immer lieber als wenn man sonst daheim ist, ne? Das ist irgendwie ist auch so ein
Standard. Guter Vergleich,
ja. Ja, und ich glaube, so ist es bei mir dann auch natürlich auch in der Öffentlichkeit. Man probiert sich natürlich noch ein bisschen mehr zusammenzureißen. Ich probiere auch weniger Schimpfwörter zu benutzen, was ich sehr gerne eigentlich mache. Aber bestimmt gibt es auch Momente, wenn ich nicht ganz so gut zu sprechen bin. Beispielsweise, wenn ich mal wirklich schlecht geschlafen habe, dann bin ich auch morgens mal ein bisschen mufflig. Aber mir geht es eigentlich eher darum, wenn jetzt wirklich blöde Kommentare beispielsweise gegenüber meine Familie oder sowas kommen, einfach so persönliche Sachen, wo ich einfach sehr hohe Achtung vor habe, das regt mich dann schon auf und dann zeige ich auch meine Meinung, auch wenn zum Beispiel Kommentare dazu kommen, dass ich das, was ich sehr, sehr gerne mache, unterlassen soll oder sonst irgendwas, was den anderen nervt, wenn man sich einfach Kopfhörer reinmachen könnte, denke ich mir auch so, was willst du jetzt eigentlich von mir? Aber letztendlich probiere ich trotzdem eigentlich ich sag mal, die negative Energie von den anderen eigentlich umzumünzen und mir zu sagen, so ja, dann hat er halt einen schlechten Tag, ich mache mein Ding einfach weiter und dann gehe ich halt eben 10 Meter weiter nach rechts und mache halt da den Rest, wenn der sich jetzt angegriffen fühlt. Also ich probiere auch eigentlich so gut wie möglich eben auch positiv zu bleiben, weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn man schlecht drauf ist, zerstört das nur seinen eigenen Tag. Und man kann eigentlich so viel mehr draus machen, wenn man einfach positiv bleibt und ja, einfach ein Grinsen auf dem Gesicht hat und in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen Karma, dass ich sage, okay, wenn jetzt ich einfach nett zu anderen bin, kommt hoffentlich das auch genauso wieder zurück. Und bislang kann ich das soweit eigentlich bestätigen, dass es die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, eigentlich mir nichts Böses wollten. Und von dem her hoffe ich, dass es auch so weiterhin bleibt. Ne?
Das sollte im Idealfall so sein. Ist auf jeden Fall
Ja.
eine gute Leitlinie, die du da aufmalst. Würde man sich gerade in der heutigen Zeit viel, viel öfter wünschen von anderen Personen auch. Gibt es denn an deinem Leistungssportler oder an deinem Skispringer-Dasein irgendwas, was du nicht magst? Ich meine, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die geben nicht so gerne Interviews. Aber auch da versprühst du jetzt nicht den Eindruck, als dass du da keinen Bock drauf hättest.
Ah, ich gebe super gerne Interviews, muss ich ehrlich sagen. Also, ich rede gerne mit Leuten, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich mich mit meinen Teamkameraden oder hauptsächlich eigentlich eher mit den Kameraden nicht aus dem Team während Wettkämpfen unterhalte. Ich habe viele Freunde, mit denen ich halt eben, ne, was in der letzten Woche passiert ist, aufholen oder sonst irgendwas. Ich spiele auch beispielsweise mit dem Lindwig immer wieder mal am PC oder sowas. Also, es haben sich schon so ein paar Freundschaften gebildet. Was ich jetzt beim Leistungssport nicht so gerne mache, sind eigentlich die Fleißarbeiten, wenn ich ehrlich bin. Also sowas wie boah, ja, jeden zweiten Tag Bauchrückenrumpf machen, sich immer wieder dehnen, das habe ich früher gehasst. Also wenn da immer diese Dings kamen mit, ja, wie weit kannst du deine Finger über deine Zehenspitzen rüberstrecken, haben wir gedacht, oh, bleib mir weg mit dem, ich habe einfach keinen Bock, das zu machen. Also diese Fleißarbeiten, das ist persönlich nichts für mich. Aber beispielsweise jetzt eben durch das Problem mit der Hüfte, habe ich einfach ein bisschen Blut gedeckt und habe mir gedacht, so, wenn ich jetzt letztendlich nicht springen kann im Sommer, im Winter, nachdem ich so einen guten Sommer hatte und auf so einem guten Stand bin aktuell, dann ist es ja komplett blöd, wenn es daran liegt, dass ich letztendlich einfach keine Hüftstabilität und Bauchrückenrumpf gemacht habe. Also bin ich jetzt, ich sag mal, durch die Not meiner Hüftproblematik dazu gekommen, dass ich auch mehr selbstständig mache, was mir bestimmt auch nicht geschadet hat. Es ist ja auch besser geworden, aber letztendlich sind es wahrscheinlich die Fleißaufgaben, die ich nicht so gerne mache.
Gibt es ja in jedem Feld. Ich glaube, selbst Luis, auch wir kennen das. Ja, so cool unser Beruf als Sportjournalist in vielen Bereichen ist. Gibt natürlich auch Dinge, vielleicht als plastisches Beispiel, Interviews führen, liebe ich. Aber die Interviews abzutippen und sie runterzuschreiben,
Oh ja, schön.
oh,
Oder
Endgegner.
schneiden am besten auch noch. Das ist bestimmt
Ja,
auch richtig toll.
schneiden finde ich sogar irgendwie von der Haptik und so weiter, finde ich sogar gechillter, aber Interviews
Okay.
abtippen ist mein persönlicher Endgegner. Und so hat jeder im Endeffekt in dem, was er tut, natürlich Bereiche, hauptsächlich, die natürlich gut sind, sonst würde man es wahrscheinlich nicht tun, aber gibt natürlich immer Bereiche, die dann einen auch ein bisschen stören. So, wir biegen so langsam auf die Zielgeraden ein. Jetzt nach dieser erfolgreichen Saison, deine Karriere, denke ich, haben wir noch einige Jahre, hoffentlich das Vergnügen mit dir. Was sind denn die persönlichen Ziele, die du erreichen willst?
Mindestanforderung, sage ich jetzt mal, ist mindestens ein Platz besser sein in der Gesamtwertung als letztes Jahr, weil dann habe ich auf jeden Fall einen Fortschritt gemacht, auch wenn es dann ewig dauern sollte, bis ich ganz oben bin. Aber das ist letztendlich so das Mindeste, was ich eigentlich gerne hätte. Ziel an sich, logischerweise will ich die Tournee gewinnen, weil das ist, glaube ich, der Traum von jedem Deutschen. Klar, Medaillen zu machen, Olympia zu gewinnen oder sonst irgendwie was. Schon auch, bloß ich muss ehrlich sagen, ich bin nie einer gewesen, der zu so einem großen Ziel oder beispielsweise auch zu einem, wie soll ich sagen, einem anderen Sportler aufgesehen hat als Vorbild beispielsweise. Für mich war es damals halt eben der Bruder und dann gab es eigentlich nicht mehr wirklich was. Es war einfach für mich immer dieser stetige Drang, eigentlich mich selber zu verbessern, außer bei den Fleißaufgaben. Und deswegen ist es eigentlich für mich so am morgen einfach ein bisschen besser zu sein als heute und einfach im Moment weiterzuleben. Und ich mache mir wenig Sorgen über die Zukunft, weil die können wir eh nicht beeinflussen, außer mit dem, was wir heute machen. Und deswegen probiere ich heute einfach noch dieses Stück mehr aus mir rauszuholen. Und wenn ich irgendwann ganz oben stehe, mega. Wenn es irgendwann nicht gereicht hat, ist es auch so, aber dann weiß ich, dass ich jeden Tag eigentlich alles gegeben habe.
Okay, coole Zusammenfassung. So, jetzt ein Karriereziel muss aber sein, lieber Philipp, dass du das Flugshow 1x1 absolvierst. Und zu dieser Ehre kommst du jetzt gleich. Ich habe ein gutes Gefühl, ja, dass du diesen ersten Karrierestep sicher nehmen wirst. Und der gute Quizmaster, der Showmaster ist heute der Luis, der führt dich durch unsere Abschlusskategorie, das Flugshow Skispringen 1x1.
Ja, und
Wunderbar.
der macht sich keine Sorgen, dass das nicht auch klappt, weil bislang hast du natürlich alle Fragen schon glänzend beantwortet und so wird es auch bei diesen fünf jetzt zum Abschluss sein. Wir fangen ganz locker an. Bisschen angedeutet hast du es schon, deswegen bin ich gespannt, ob der Name jetzt wieder fällt. Was ist deine Lieblingsschanze?
Innsbruck und Zakopane.
Innsbruck, nee, wir hatten beides noch nicht bislang.
Nee,
Wir hatten
vor
schon
allen
einige
Dingen.
Interviewgäste, aber die beiden noch nicht, nee.
Und
Es stimmt auch von
natürlich,
keinem Deutschen die
ja, ich wollte es gerade sagen, weil wir
Innsbruck-Schanze.
vorwiegend deutsche Gesprächspartner hier haben, also
Ja.
da wie Innsbruck noch nicht gehört. Warum taugt dir die Schanze?
Kann ich aggressiv sein, das mag ich. Also generell scharf rauszuspringen ist einer meiner Steckenpferde, weil wenn ich was habe, ist es Hub und das hilft oft, also Absprungkraft, das hilft in Innsbruck natürlich auch ziemlich, weil es eine kleinere Großschanze ist. Und dann einfach, dass ich eben gerne ziemlich aggressiv bin überm Eck, ist in Innsbruck, glaube ich, gerade die bessere Variante als eher das ein bisschen passiver bleiben. Und ich glaube, also ohne jetzt die anderen Systeme der Deutschen irgendwie runterzumachen oder sowas, aber ich glaube, dass wenn das in Innsbruck besser funktioniert, taugt es mir wahrscheinlich deswegen besser als den anderen Deutschen, weil die
Okay.
halt nicht so aggressiv springen.
Ja, sehr, sehr spannend. Was ist denn dann das Anti-Innsbruck quasi, die Schanze, die du am wenigsten magst?
Vom Sprungschanzenprofil ist es Bischofshofen, weil mir der Anlauf mich nervt, der ohne Ende. Das dauert ewig, bis du da an der Kante bist. Ich bin da immer zu früh, weil ich es nicht abwarten kann, wegzuspringen. Aber eigentlich ist es persönlich sogar Klingenthal,
Oha.
weil mir gefällt einfach, ich will jetzt nicht sagen, es drumherum nicht, ohne jetzt hier die Sachsen zu beleidigen oder sowas. Aber mein Problem ist es, ich habe ein bisschen Höhenangst. Na, wenn ich beispielsweise an Klippen stehe oder wenn ich auf Lochgittern stehe oder auf Glasscheiben. Scheiße. Und wenn ich dann im Klingenthal da oben sitze und ich schaue unter mir runter und da ist nur Lochgitter. Super ungutes Gefühl. Und wenn dann auch noch dieser Turm anfängt zu schwenken in dem Wind, doppelt ungutes Gefühl. Und wenn dann oben noch am besten einer von den Ablaufrichtern zu mir sagt, ja, wir haben gerade Windspitzen von 12 Meter pro Sekunde. Dreifach ungutes Gefühl, deswegen. Und das ist meistens der Fall in Klingenthal. Deswegen ist es an sich für mein allgemeines Gemüt ist es Klingenthal, aber wenn es um die Schanze allein ums Springen geht, ist es wahrscheinlich Bischofshofen.
Okay, auch nachvollziehbar, aber auch das wieder eine Änderung, die wir bis dato noch nicht hatten in unserer Statistik. Sehr, sehr spannend. Dann Frage Nummer drei. Gibt es jemanden, den du für seinen Flugstil bewunderst oder bewundert hast?
Gut, letztes Jahr definitiv der Halvor, der Granerud, der hat das brutal gemacht. Wenn ich mir denke, mein Ski hätte da niemals gebissen und wieder rausspringt. Aber das ist schon ziemlich faszinierend, was der macht. Vor allem auch die Sprungstile von Ancelaniszek, der springt sauber, macht einen brutalen Telemark. Dann auch der Lindwig, weil er einfach ein sehr einzigartiges System hat, wie er das zusammenschmeißt nach der Kante, ist unglaublich. Aber was ich wirklich faszinierend finde, ist Dom Preuß. Weil ich war in Sapporo und ich stand unten und der Typ war einen halben Meter hoch und dann springt er 143 und dann denke ich mir so, wie zum Geier macht er das? Das ist wirklich faszinierend.
Ja, wir haben schon zwischenzeitlich mal überlegt, ob wir irgendwie einen Antrag bei Wikipedia stellen, den Eintrag irgendwie umändern zu lassen von Berufsskispringer zu Berufsskiflieger, weil mit Skispringen hat das ja nicht so viel zu tun, was der Bub macht.
Ski legen eigentlich eher, weil der legt
Ja.
sich raus und dann fliegt er einfach weiter wie ein Propellerflieger unten. Das ist echt brutal. Das ist brutal, was der macht.
Ich hasse
Das
es, mich zu wiederholen, aber auch die Nennung hatten wir noch nicht. Also du haust die Dinger hier raus. Respekt,
Wunderbar.
sehr gut.
Die schwimmen
Und
ungern mit dem Strom, sage ich mal.
Ja. Und der Skileger ist natürlich eine sensationelle Wortkreation.
Absolut,
ja. Kommt aber nicht von mir, bin ich ganz ehrlich, die kommt nicht von mir.
Okay,
Okay, okay.
wo geht das Copyright dann hin?
An irgendeinen Trainer. Ich glaube, es war sogar das Steff. Bin mir aber gerade nicht sicher.
Okay. Okay. Gut, dann Frage Nummer 4. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du antwortest, weil auf der Hand liegt's, finde ich nicht unbedingt. Was war dein bislang schönster Karrieremoment?
Ich glaube, es war Ruka, der COC-Sieg. Einfach weil ich mit Ruka früher immer relativ Probleme hatte. Aber Ruka, wenn es windstill ist, ist wahrscheinlich eine der schönsten Schanzen. Deswegen ist er aber auch nicht meine Lieblingsschanze, weil dafür muss der Wind passen. Aber einfach dieser Moment zu wissen, ich habe jetzt die Quote geschafft für die Tournee, war einfach mega. Und dann zweiteres, was wahrscheinlich auf gleicher Höhe ist, ist einfach Tournee als Gesamtes letztes Jahr. Also wirklich von wie generell Oberstdorf gelaufen ist, wo es ja auch echt noch knapp gewesen ist. Dann, ich glaube, Kalle war der Vierte. Genau. Oder dann auch eben Bischofshofen, wo ich die Schanze gedacht habe, dass ich sie geknackt habe. Ich weiß ja nicht, wie es dieses Jahr läuft, aber wo ich dann auch da noch das beste Ergebnis gemacht habe. Allein die ganzen Fans mal da wirklich auch Teil des Mittelpunkts zu sein und nicht einer der sechs nationalen Gruppenspringer ist auch nochmal was anderes. Deswegen die Tournee und mein Sieg in Kusamo.
Weltklasse, top, top Antwort. Und was natürlich bei der Tournee noch on top kam, der Rookie Award von der Flugshow, sicherlich
Ja,
auch.
natürlich. Das war das Wichtigste für mich. Muss ich natürlich hier ganz ehrlich sagen.
Okay, dann fünfte und letzte Frage. Und ja, mit der tun sich unsere Gäste immer am schwierigsten, was ich aber auch verstehen kann, weil die ist ein bisschen tricky. Hast du zum Schluss noch eine Kuriosität oder eine Anekdote, von der du uns berichten möchtest aus deinem Skispringerleben?
Universität oder Anekdote? So als Lebensweisheit aus dem Skispringen raus. Kann man das auch so verstehen?
Entweder so oder halt wirklich was Lustiges.
Ein kurioser Karrieremoment, wo du sagst, was war das denn?
Bist du mal mit offenem Reißverschluss gesprungen, wie Erik Frenzel oder sowas?
Ich weiß es genau. Das war zwar nicht, war nicht mein Moment, aber ich habe ihn miterlebt. Ich saß in Zakopane im COC oben mit dem Kilian Merkel und David Siegel saß auf dem Balken. Geht auf dem Balken drauf, fährt los, der Slowene schnallt hinten dran an und der Kili und ich, wir haben beide noch gequatscht und haben beide kurz Pause gemacht, um David hinterher zu gucken. Und dann springt er raus und wir haben gesehen, wie hoch die davor waren und der war einfach zweimal bis vielleicht dreimal so hoch. Und als ich danach auf die Liste geguckt habe und dann drauf stand minus 60 Windpunkte,
Was?
da habe ich meinen Glauben verloren. Der hat 5,5 Meter Aufwind gehabt.
Das ist nicht dein Ernst.
Der ist 128 Meter gesprungen, war, glaube ich, vorletzter. Das war so witzig, aber auch
Was?
so angsteinflößend, weil der ist hoch rausgeschossen. Er ist generell hoch.
Ja,
Ja?
ja.
Und den stellst da raus und dann hat er noch oben in der Luft so einen Zucker gemacht, weil es ja die Schanze, weil sich das Kreuzband gerissen hat. Und dann hat er halt eben wahrscheinlich Flashbacks bekommen oder sowas. Und ich weiß noch genau, wie der Kini und ich, wir haben uns beide so umgedreht, haben uns so angeguckt. Beide voll den Schreck ins Gesicht geschrieben. Und der David ist, wie gesagt, 128 Meter gesprungen, vorletzter gewesen. Und wir haben danach gefragt. Er war nur so: Ja, hoch war ich, aber weit nicht.
Überragend, ey.
Ja, so ist es halt.
Minus 60.
60,0. Und ich bin mir ziemlich sicher,
Alter.
dass einfach die Werte nicht mehr weiter hochgehen. Weil,
Ja.
wenn man sieht, dass manchmal schon minus 40 Punkte sind bei 3,5 Metern, bin ich mir sicher, dass bei 5,5 Meter das
Ja.
über minus 60 sein müssen. Aber wahrscheinlich hat die FIS oder generell, die haben einfach keine Werte über minus 60 da, weil es sehr
Alter, was?
unwahrscheinlich ist, dass jemand so runtergelassen wird.
Was
Aber
ist das denn, ey?
das war
Okay.
wirklich verrückt.
Geil.
Also wir hatten einen ähnlichen Wert mal mit Gate-Verkürzung. Das weiß ich auch noch. Das waren knapp an die 70 Punkte, weil die Jury irgendwie nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Aber Windpunkte, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja.
Wie war denn das
Weltklasse.
letztes Jahr in auf dem Kulm?
Das
Vorletztes,
können, ja,
letztes
genau.
Jahr.
Ja, genau. Richtig.
Das war ja brutal, wo dann der Sieger Jela sich unten bei seine Knie fast noch zerstört, weil er zu weit springt und dann geht es immer noch weiter runter mit dem Geld. Da
Genau,
haben sie
das
wirklich
war's.
keine Ahnung
Sehr
mehr
gut,
gehabt.
ja.
Das stimmt. Ja, war mega.
Okay, gut, aber jetzt mit dieser unfassbar coolen Anekdote, mit diesem kuriosen Karrieremoment, das Skispringen 1x1, hast du sowas von eingetütet, lieber Philipp.
Mathe kann ich.
Mathe kannst
20,0.
du. Ja, richtig. Und keine 60-Punkte-Abzüge, ja, sondern da
Ja.
bleibt alles so stehen, wie es ist. Super. Vielen herzlichen
Wunderbar.
Dank, dass du natürlich unsere Flugshow 1x1 hier am Ende mitgemacht hast, absolviert hast. Und wir bedanken uns, dass du unser Gast warst. Und wir haben uns sehr darauf gefreut, dachten, wir glauben, das wird ein sehr cooles, lockeres Gespräch, so wie wir dich bisher kennenlernten und eingeschätzt haben. Ich kann bestätigen, alle Erwartungen voll und ganz erfüllt. Super, dass du da warst. Wir hoffen, dir hat's auch ein bisschen gefallen.
Ja.
Und dann freut uns das erst recht. Und ja, wünschen wir jetzt alles Gute. Wir drücken dir die Daumen, dass alles so läuft, wie du es dir wünschst und dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann wieder über eine erfolgreiche Weltcup-Saison sprechen können. Luis, du vielleicht auch noch ein paar Worte zum Schluss.
Ich weiß gar nicht, was ich groß ergänzen soll, weil du hast alles gesagt, Tobi. Also die Vorfreude im Vorfeld war sehr groß. Und lieber Philipp, du hast auch in diesem Gespräch wie in der letzten Saison abgeliefert. Und deswegen vielen Dank dafür und wir drücken dir die Daumen, dass es im Winter genauso erfolgreich weitergeht wie bisher.
Dankeschön. Ich wünsche euch auch alles Gute und ich bin auch gerne wieder mit dabei. Wie gesagt, ich gebe Interviews gerne und vor allem dann auch so mit Zoom-Call, wie wir es jetzt gemacht haben, ist eh nochmal ein bisschen schöner. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
Das haben wir uns gemerkt, dass du das gerne machst. Also, wir werden uns wieder melden. Alles Gute, Philipp, und vielen Dank.